Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Yoo-si Lee kam mit 10 Jahren nach Deutschland. Sein Vater, koreanischer Bergarbeiter, der erstmal ins Ruhrgebiet ging. Später ging die Familie nach Berlin. Yoo-si Lee ist heute der Leiter der Koreanistikabteilung der Uni in Tübingen. Das Fach Koreanistik boomt seit ein paar Jahren und Yoo-si Lee war am Dienstag zu Gast in SWR1 Leute. Deutsch-koreanische Beziehungsgeschichte gehört zu den Forschungsschwerpunkten und da gibt's einige Parallelen.
Die Koreaner sehen Deutschland als ein Vorbild, ja, weil sie die Teilung überwunden haben und so eine Vereinigung geschafft haben, was die Koreaner noch nicht geschafft haben. Insofern kommen viele Koreaner nach Deutschland, um zu lernen, wie haben die Deutschen die Vereinigung bewerkstelligt. Man sagt nicht so stark wie zum Beispiel zwischen Japan und Deutschland, also Japan wäre Preußen Asiens oder so. Solche Images gibt es nicht, aber die Koreaner sind sehr strebsam, sehr diszipliniert und das denken sie, sind auch die Deutschen.
Ja, Nord- und Südkorea wurden nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch in 2 Besatzungszonen aufgeteilt. Was wir jetzt gerade erleben, medial wird sehr viel über die Annäherung berichtet. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Es gab vor 10, 20 Jahren die Sonnenscheinpolitik, die erste große Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea. Und die wurde jetzt in den letzten 8 Jahren oder 9 Jahren unterbrochen. Und mit dem neuen Präsidenten Moon seit 2018 sehen wir, dass eine neue Offensive in Nordkorea-Politik betrieben wird von Südkorea.
Die Präsidentin zuvor wurde abgesetzt wegen Korruption?
Genau, und die auch sehr wenig jetzt für die Annäherung zwischen den beiden Ländern getan hat auf dem Gebiet. Aber seit Anfang dieses Jahres sehen wir in der Tat sehr große und überraschende Annäherung.
Ist das auch eine Annäherung, die aus dem Volk passiert?
Zurzeit dominieren die Regierungen und die Staatsoberhäupte. Die Bevölkerung hat sehr wenig Kontaktmöglichkeiten zu den anderen Teilstaaten. Insofern kann man nicht sagen, dass die Bewegung jetzt vom Volk kommt, aber es gibt große Unterstützung vom Volk für solche Annäherung.
Bei den Olympischen Spielen, das war ein besonderer Moment, als in diesem Jahr Nord- und Südkorea das erste Mal gemeinsam um Medaillen gekämpft haben. Hatte Sie das überrascht?
Ja, das hat mich überrascht, weil die Teilnahme selbst ja auch nicht ganz klar war. Und ich glaube, die Olympischen Winterspiele waren eine gute Gelegenheit, die Gespräche neu aufzunehmen. Es war natürlich für die Sportlerinnen und Sportler auch nicht immer angenehm, wenn sie sich jahrelang dafür trainiert haben und sich qualifiziert haben, plötzlich in einer anderen Mannschaft sich befindet oder womöglich ihre Stammplätze aufgeben müssten. Aber es war eine gute Gelegenheit, die Annäherung auf sportlicher Ebene erstmal anzuleiten. Und für die internationale Olympische Komitee war das natürlich auch wichtig, dass während der Spiele für Sicherheit garantiert wird. Ja? Und wenn die nordkoreanischen Spieler in Südkorea sind, könnte man davon ausgehen, dass sie keine Raketen schießen.
Süd- und Nordkorea rücken mehr in den Fokus der Berichterstattung, seit die Annäherung der beiden Staaten Thema ist. Der rasant gewachsene Wirtschaftsriese Südkorea und auf der anderen Seite mit Nordkorea eines der ärmsten Länder der Welt. Yoo-si Lee ist Professor für Koreanistik an der Universität in Tübingen und er reist regelmäßig nach Südkorea. Am Dienstag war er zu Gast in SWR1 Leute. Im vergangenen Jahr wurde die Präsidentin wegen Korruption abgesetzt. Die Bevölkerung hatte sich die Vetternwirtschaft nicht mehr bieten lassen.
Dabei hat die Bevölkerung wirklich eine sehr wichtige Rolle gespielt und durch diese öffentlichen Demonstrationen, die regelmäßig stattgefunden haben und sehr friedlich mit Kerzen als Symbol, die wurden immer größer und haben sehr starken Druck ausgeübt auf die Politik und allgemein auch für die ganze Atmosphäre im Lande.
Die Präsidentin hatte viele Schmiergelder angenommen von all den großen Unternehmen, Hyundai, Samsung, Stahlhersteller. Das Thema Korruption ist aber auch gerade für Südkorea nichts Neues gewesen, ne?
Ja, das hat eine lange Tradition, ist die Kehrseite des rasanten Wachstums in Südkorea seit den 60er Jahren, könnte man sagen, weil die Industrialisierung ist in Südkorea bewerkstelligt worden, vor allem auch durch die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik. Es gab so eine Art Kooperatismus. Der Staatspräsident hat eine Planwirtschaft geführt, wo er bestimmte Unternehmen auch für bestimmte Projekte auch setzen konnte. Und diese Tradition ist mit der Demokratisierung nicht ganz gebrochen worden. Und die Präsidentin Park Geun-hye ist ja Tochter von Park Chung-hee, des Militärdiktators, und kommt sozusagen aus dieser Tradition und denkt, sie kann sich bedienen.
Wie hat sich denn dann vergleichsweise die Demokratisierung entwickelt in den vergangenen 10 Jahren, wenn wir da mal drauf gucken?
Ja, in den vergangenen 10 Jahren war das sehr schwierig. Die Demokratisierung mit der Direktwahl des Präsidenten, die 1987 errungen wurde. Es gab eine Transition von Militärdiktatur zu Zivilregierungen. Und vor 20 Jahren mit Kim Dae-jung hat man eher mitte-liberale Regierung für 10 Jahre gehabt mit Nomuyon. Und dann kamen Konservative in den letzten 10 Jahren. Und da war es nicht so einfach, dass man die Errungenschaften der Demokratisierung so halten konnte. Es gab auch Rückschläge. Und die Korruptionsskandale sind nur ein Beispiel.
Und wie betrachten Sie jetzt die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea? Einmal dieser große, mächtige Wirtschaftsriese, zu dem Südkorea geworden ist, und Nordkorea, was einfach in einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage steht.
Ja, wirtschaftlich gesehen trifft das wahrscheinlich so zu. Allerdings sehen auch die Südkoreaner darin auch eine sehr große Chance, wenn die Grenzen geöffnet werden, wenn die südkoreanischen Unternehmen auch in Nordkorea produzieren können. Es gibt ja ein Kaesong, oder es gab ein Kaesong-Industriekomplex, wo die südkoreanischen Firmen in Nordkorea produziert haben, die inzwischen geschlossen worden ist. Aber die Südkoreaner hoffen darauf, dass das wieder geöffnet wird.
Die ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Bayern gibt es ab 18 Uhr. Wir halten Sie in SWR1 selbstverständlich jederzeit auf dem Laufenden. Über die Atmosphäre kurz vor der Landtagswahl hat die Historikerin Marita Kraus in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim die Woche berichtet.
Alle sind natürlich irritiert, aber eben auch wahnsinnig neugierig, wie das aussieht. Weil es gab ja viele, viele Varianten von CSU-Skandalen, von allem Möglichen, schon, wo nachher die Ergebnisse trotzdem wieder auf der absoluten Mehrheitsseite standen.
Ja. Wobei die Prognosen, die es jetzt gibt, so in den letzten Wochen, die scheinen schon relativ eindeutig zu sein. Die CSU, wenn nicht in freiem Fall, doch immer nach unten gehend, und parallel dazu die Grünen inzwischen Richtung 20%.
Ich glaube, dass die Mehrheit der Leute, mit denen ich spreche, natürlich sagen, das ist jetzt auch absolut verdient, weil natürlich gerade diese letzten heißen Wochen da in Berlin die Leute nicht glücklich gemacht haben. Also das ist tatsächlich so ein Punkt. Es gibt die bürgerliche Mitte, die eigentlich die CSU auch gewählt hat, immer weil sie eigentlich keine CDU wählen können in Bayern. Und die finden diesen Umgang mit diesen Themen und mit der Merkel absolut inakzeptabel, da höre ich ganz viele. Und die anderen, die eben auf der rechten Seite früher automatisch CSU gewählt haben, die sagen, die kriegen halt von der AfD dann so eine Wahlpropaganda serviert. Ja. Wer Söder wählt, wo Söder draufsteht, ist Merkel drin, und wollen halt die CSU abstrafen, dass sie die Merkel nicht an ihrer Flüchtlingspolitik gehindert haben. Wobei, also dadurch ist die CSU so ein bisschen in der Mitte.
Wobei am cleversten finde ich ja den Spruch, Franz Josef Strauß würde heute AfD wählen.
Das finde ich ja unerhört. Also ich meine, Franz Josef Strauß ist eine Figur der bayerischen Geschichte der besonderen Art. Er ist ein Politiker der besonderen Art gewesen. Und es gibt viele Dinge, die man wirklich, über die man bei Franz Josef Strauß reden kann. Aber er war Demokrat, und er hätte bestimmt mit der AfD überhaupt nichts. Und auch mit den, ich meine, und er war auch Europäer, also er war zutiefst Europäer und kein Nationalist der Art wie die AfD.
Also eine politische Jahrhundertfigur trotz aller menschlichen Schwächen.
Das haben Sie wunderbar gesagt, ja.
Solche Einheitsinszenierungen wie zuletzt in Ingolstadt, nützt oder schadet das der CSU?
Also ich glaube, der Versuch, die Anhänger einzuschwören auf eine gemeinsame Linie, ist ein klassisches Muster, was bei der CSU auch immer wieder funktioniert hat. Also jetzt müssen wir zusammenhalten. Nicht nur bei der CSU natürlich, sondern auch bei anderen Parteien. Aber das ist ein klassisches Muster und es gab ja auch andere historische Paarungen in dieser Art. Ich meine, Stoiber und Weigel, die haben sich auch nicht geliebt und haben natürlich immer im Wahlkampf dann gemeinsam Seite an Seite gekämpft.
Die hassen sich bis heute. Sagt man.
Weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gefragt, aber man könnte sich's vorstellen. Also ich meine, das sind auch einfach Situationen, wenn parteiinterne Kämpfe ein gewisses Maß an Bösartigkeit überschreiten, dann ist es natürlich sehr schwierig, diese Person am Schluss noch so zu mögen, wie man vielleicht einen Parteifreund mögen müsste.
Mal allgemein gesprochen, es sind fast 2000 Kandidaten, über die heute bei der Landtagswahl in Bayern abgestimmt wird. Insgesamt 18 Parteien und Vereinigungen stehen zur Wahl. Die Historikerin Marita Kraus hat in SWR's Leute bei Wolfgang Heim auch darüber berichtet, wie das Geschlechterverhältnis in der bayerischen Politik liegt.
In der Politik haben es Frauen bis heute deutlich schwerer. Also ich meine, man braucht sich ja auch nur die aktuelle politische Lage anschauen und die Situation. Wir haben natürlich keine Ministerpräsidentin und wir haben keine wirklich repräsentativen Frauen in der CSU, die ja seit 60 Jahren Bayern prägt. Und die Frauen in der CSU hatten es immer sehr schwer. Wir haben jetzt allerdings eine grüne Spitzenkandidatin, eine SPD-Spitzenkandidatin, die sich sehr gut schlagen und die, wie ich finde, sehr gut diesen neuen Weg der Frauen und auch den Anspruch der Frauen repräsentieren, den wir in anderen Bundesländern schon längst haben.
Und Ilse Aigner hat sich halt bei der CSU gegen Markus Söder nicht durchsetzen können.
Also ich kenne sie persönlich nicht. Ich denke nur, also sich bei diesem Hahnenkampf dieser beiden Granden einzuschalten, das wäre ihr schlecht bekommen. Ich glaube, irgendwo haben Frauen manchmal ja auch das ganz richtige Gespür, dass sie sich bestimmte Dinge nicht antun müssen. Also das ist tatsächlich vielleicht auch ein Hintergrund gewesen, weil Ilse Aigner sehr wohl immer wieder als eine Person geschildert wird, die eine sehr gute Politik macht, sehr zuverlässig ist, gute Reden hält, auf dem Punkt ist. Also das ist es, glaube ich, nicht. Aber also sie hätte sicherlich das Zeug dazu, sie hatte gute Potenziale. Aber eben in diesen Kampf zwischen Söder und Seehofer hat sie sich nicht eingeschaltet.
Ansonsten, was die Frauen geht, Karrieren woanders, in der Wirtschaft beispielsweise, in der Wissenschaft, an den Universitäten, das ist ja nun Ihr Fachgebiet, wie schätzen Sie das ein?
Naja, das ist natürlich von Fach zu Fach sehr unterschiedlich. Also in meinem Fachbereich, das sind Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, das ist aber auch natürlich Germanistik, das ist alle diese Fächer, da sind wir bei 50% Frauen als Professorinnen. In anderen Fachbereichen, wo es um Informatik geht, wo es um Mathematik, Physik geht, sieht das ganz anders aus. Der Anteil an Professorinnen, also auf der Ebene W3, der höchsten Besoldungsgruppe, der ist in Bayern niedriger als sonst wo. Also da ist Bayern keineswegs führend. Also ich denke, der Emanzipationsweg ist da durchaus mühsamer an vielen Punkten. Vielleicht ist auch der Konkurrenzkampf größer, weil Bayern besser bezahlt als andere Bundesländer und deswegen sich auch hierher ganz viele Leute bewerben, eben auch Männer, die dann im Wettbewerb bevorzugt werden.
Braucht man im Jahr 2018 noch eine Quote oder ist das ein Instrument von vorgestern?
Also das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube schon, dass es eine Quote braucht. Und zwar eine Quote, um deutlich zu machen, dass es nicht nur um Versprechungen geht. Die Frage, ob man eine Quote braucht, die auf 50% geht, ist eine ganz andere Sache. Wir haben dieses Modell, dass man sagt, man orientiert sich an der Stufe vorher. Also wenn es jetzt so und so viel Prozent Assistentinnen gibt, dann sollte man mit dieser relationalen Quote auch an die Professorinnen herantreten. Und das halte ich für sehr vernünftig, einen gewissen kleinen Druck da auszuüben.
Er hat einen Blick für Tiefgründiges im Absurden, gerade nachzulesen in seinem aktuellen Roman Abschlussball. Jess Jochimsen ist erfolgreicher Schriftsteller, lebt in Freiburg und macht seit 20 Jahren Kabarett. Im SWR's Leute-Gespräch am Montag hat er verraten, wie viel Wut bei ihm als Antrieb mit dabei ist.
Tatsächlich eine gehörige Portion. Also würde ich lügen zu sagen, ich finde es alles ganz super, wie es läuft und ich mache jetzt hier die Wohlfühloase 2 Stunden auf einer Kleinkunstbühne. Das stimmt einfach nicht, sondern es gibt immer wieder Dinge, die mich bis zur Weißglut treiben. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, wenn die aus den Sphären der Macht kommen, aus den Sphären der Herrschenden, also diese Menschen der Lächerlichkeit preiszugeben, ist das ureigenste Genre des Clowns, des Narren, des Kabarettisten. Und das kann ich auch oft. Und das geht von ganz kleinen Dingen, dass Menschen Talkshow-Sprache übernehmen und nur noch in Begriffen sprechen, wie zeitnah zum Beispiel, was ein kompletter Unsinn ist, zeitnah. Es hieß mal bald und man hat es verstanden.
Ganz viele Floskeln, ne? Genau, wie beim Floskeln. Fußball.
Ich bin da ganz bei Ihnen, Herr Jochimsen. Boah, geh weg, ich will es nicht hören. Und dann geht es eben genau bis hin in die Sachen, die politisch werden. Wir hatten es vorher bei den Nachrichten. Mein früherer Politikprofessor hat die Verfolgungen und Hetzjagden in Chemnitz nach Analyse der Videobilder ein Nacheileverhalten genannt. Da braucht man kein Kabarett mehr machen. Ja. Also wenn man dann so verharmlosende Sprache bemüht, ein Nacheileverhalten, was kommt dann als nächstes? Das Verprügeln von Menschen ist ein Berührungsverhalten. Was weiß ich denn? Unser Denken ist sprachlich kodiert.
Und warum ist es denn so? Hast du irgendeine Theorie, wenn du dich damit auch intensiv beschäftigst? Warum geht das so sehr weg dann von der normalen Sprache?
Also ich glaube, dieses cui bono, also wem nützt das eigentlich, ist eine Grundfrage, die wir uns immer wieder stellen sollten. Was auch immer passiert, es nützt jemanden. Und meistens sind es finanzielle Interessen, das wissen wir auch. Ich glaube schon, dass es da um ein bestimmtes Durchdrücken von Politik, in ein bestimmtes Verharmlosen geht, auf welchem Auge man blind ist.
Schafft nicht genau das die Wut bei uns Bürgern, wenn Dinge einfach nicht beim Namen benannt werden, anstatt eine klare Ansage oder auch mal klar zu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung?
Natürlich. Und diese Wut ist auch gerecht. Viele Politikerinnen und Politiker haben von vielen Themen keine Ahnung. Wo sollen sie es denn herhaben? Dafür haben die ja Staatssekretäre, sowohl parlamentarische als auch gewählte oder besetzte. Ich glaube, dass es jedem Politiker gut zu Gesicht stehen würde, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich werde mich kundig machen, dass wir da eine Lösung finden. Es ist überhaupt nicht schlimm, solange die Wege transparent sind.
Das scheint ja schon schlimm zu sein. Sonst
es gibt immer mehr, die es auch machen. Frauen tun sich da leichter als Männer, die immer meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sich zusammenzuraufen und nach einer Lösung zu finden, die tragbar ist für viele Leute und auch sich ein Scheitern einzugestehen, zu sagen, jetzt haben wir, ihr habt uns für das gewählt, jetzt probieren wir diesen Weg und wenn er nicht funktioniert, dann gehen wir einen anderen. Was ist denn daran so schlimm? Das ist Demokratie.
Haben Sie es gesehen? Diese Woche war bundesweite Woche des Sehens. Und der Leiter der Universitätsaugenklinik in Tübingen, Karl-Ulrich Bartz-Schmidt, hat am Dienstag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim auch viele Fragen der SWR1-Hörer beantwortet. Zum Beispiel auch nach der Netzhauterkrankung Makuladegeneration.
Die Makuladegeneration ist im Wesentlichen die altersabhängige Makuladegeneration. Das heißt, das Alter ist natürlich der höchste Risikofaktor. Aber ohne eine genetische Komponente kann so eine Erkrankung letztlich auch sich nicht breit machen. Also ja. Ich kenne eine ganze Reihe von Patienten, die sind über 90 Jahre, die haben keine Makuladegeneration. Also es muss eine Veranlagung da sein. Und dann ist die Lebensführung natürlich auch ganz entscheidend. Also wie ernähre ich mich? Bin ich Raucher? Bin ich die ganze Zeit im Freien unterwegs und setze mich da Sonnenlicht aus? Das hat alles auch einen Einfluss auf den Progress und auf diese Entwicklung der Erkrankung. Wir unterscheiden ja verschiedene Formen der altersabhängigen Makuladegeneration. Es gibt diese frühen Formen, wo Ablagerungen unter der Netzhaut kommen. Und dann aber auch diese sehr späten Formen, bei denen es zur Atrophie in der Netzhautmitte kommt und bei einer Untergruppe dann auch zum Aussprossen von Gefäßen. Also Gefäßwachstum aus der Unterlage unter der Netzhaut, aus der Aderhautschicht unter die Netzhaut. Und diese Gefäße sind undicht. Da verliert dann das Gewebe Flüssigkeit, wodurch die Netzhaut anschwillt.
Nächste Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Augenerkrankung und Diabetes?
Es gibt den Diabetes, der zu Augenerkrankungen führt. Also Diabetes mellitus, Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, die führt bei schlecht eingestellter Stoffwechselsituation dazu, dass wenn dieser Langzeitblutzuckerwert deutlich über 7 ist, dann weiß man, dass etwa die Hälfte der Patienten nach einem Zeitraum von 7 Jahren erste Veränderungen einer diabetischen Retinopathie, also Veränderungen in den Netzhautgefäßen zeigt.
Eine Hörerin möchte wissen, wie eine Linsentrübung bei Neugeborenen zustande kommt, was man dagegen tun kann.
Das sind Veränderungen in dieser Phase, in der das Kind sich entwickelt. Da kann ein Infektauslöser zum Beispiel sein. Und das muss natürlich, gerade wenn es einseitig ist, auch rasch nach der Geburt behandelt werden, weil sonst es zu schwachsichtig, zur Entwicklung von Schwachsichtigkeiten des Auges kommt.
Dann gibt es noch eine Frage, was man tun kann oder tun soll, wenn man einen Venenastverschluss hat.
Der Venenastverschluss tritt im Auge einmal dadurch auf, dass der Blutdruck zu hoch ist. Das wäre eine der häufigsten Ursachen. Da werden dann die Venen bei den Arterien abgequetscht und es wird immer noch Blut ins Auge reingepumpt, was aber nicht mehr aus dem Auge abfließen kann. Dadurch staut sich das Blut, verteilt sich in der Netzhaut, es gibt Blutungen in der Netzhaut und es kommt zur Schwellung der Netzhaut, zu einem Netzhautödem.
Vor 4,5 Jahren hat sich Harald Schmidt aus dem regelmäßigen Fernsehgeschäft verabschiedet. Was macht dann gerade? Das hat er am Freitag in SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählt und auch davon, wie sein Abschied damals verlaufen ist.
Er hätte nicht perfekter laufen können. Also der absolut ideale Zeitpunkt.
Ja? Ja. Warum?
Weil das einfach dieses Format dann zu Ende war. Es war auch für mich zu Ende in der Energie, sich täglich damit mit so einer Show zu beschäftigen. Und es ist ja so viel los, es ist so viel Neues, so viel Veränderung, dass ich also im Grunde mein Tagesablauf weitermache wie bisher, aber ohne eben diese Aufzeichnung am Abend.
Bedeutet, die Fernsehproduktionsfirma, die Sie hatten, die gibt es in dieser Form nicht mehr?
Die ist liquidiert.
Liquidiert heißt abgewickelt.
Abgewickelt, das dauert ein Jahr, man meldet die Liquidation an, dann gibt es eine Prüfung, dann muss ein potenzieller Gläubiger sagen können, ich kriege noch Geld von der Firma. Und wenn da das alles dann abgewickelt ist nach einem Jahr, dann wird das einfach ein Eintrag im Register und dann ist die Firma Geschichte.
Stattdessen heute Spiegel Daily, das ist eine tägliche oder werktägliche
fünfmal die Woche.
Kolumne.
Ja.
Die Sie sozusagen von zu Hause aus machen können? Oder wie
oder
läuft das?
Im Rentnercafé oder auf einem Kreuzfahrtschiff oder auch schon vor der Damentoilette auf dem Flughafen in Catania, also wo ich bin. Das geht rein ins Smartphone und dann über ein böses soziales Netzwerk nach Hamburg.
Apropos Kreuzfahrtschiff, Willi Winkler von der Süddeutschen Zeitung hat kürzlich über Sie geschrieben, Schmidt befährt auf dem Traumschiff die Weltmeere und macht sich einen schönen Lenz.
Ja, der Willi Winkler ist ein erstklassiger Journalist, mit dem ich auch schon schöne Interviews gemacht habe und so gut hätte ich es nicht formulieren können.
Was ist mit der Schauspielerei? Ist die auch liquidiert?
Ja, völlig, völlig.
Warum?
Ja. Weil ich habe festgestellt, dass die Leute mich überhaupt nicht als Schauspieler sehen wollen, sondern wenn ich auftrete, erwarten die Leute, dass ich einen Witz mache. Mhm. Und das ist auch völlig richtig, weil das ist ja auch mein eigentliches Geschäftsfeld. Und warum sollte ich jetzt so tun, als wäre ich irgendwie jemand anders? Also ich trete auf, mache einen Witz, die Leute lachen im Idealfall. Haben alle was davon.
War das eine schmerzhafte Erkenntnis? Also Sie hatten ja so ein Intermezzo am Stuttgarter Staatstheater mit etlichen Inszenierungen, also hochprofessionelle Schauspieler. Sie waren mal in der Rolle, in der angestammten Rolle des Conferenciers und dann mal wieder in einer anderen mit sehr viel Text. Haben Sie dann gemerkt, dass Sie mit den anderen auch nicht mithalten können?
Ja, definitiv. Da muss man auch sagen, dass die jungen Schauspieler heute auf einem wesentlich anderen Könnenstand sind, als ich das heute bin oder auch als wir das damals waren. Es ist enorm, was gefordert wird. Aber ich bin da sehr gnadenlos zu mir selbst. Ich habe das dann sofort realisiert und gesagt, Finger weg vom König Lear.
Wobei Sie mir vorhin gesagt haben, wir haben uns kurz über die Schauspielerei unterhalten. Also die Arbeitsbedingungen auch für Schauspieler, die für den Film engagiert werden oder fürs Fernsehen, sind inzwischen brutal.
Ja, der Schauspieler ist in meiner Wahrnehmung der Erste, der gefressen wird. Das Entscheidende ist der Sender oder der Auftraggeber, dann kommt der Produzent und der Schauspieler hat, wenn er nicht sozusagen zu dieser ganz dünnen Spitze gehört, die man braucht, um ein Projekt genehmigt zu kriegen, kann dankbar sein, wenn er noch mit dabei ist.
Ein Kabarettist, Kolumnist, Entertainer, Schriftsteller, Moderator, fünffacher Vater und Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung. Harald Schmidt war am Freitag zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und er hat erzählt, wie sein aktueller Medienkonsum aussieht.
Serien bei Netflix und Amazon auf dem Laptop.
Okay, das ist Fernsehen. Und ab und zu das mal die Tagesthemen und das Heute-Journal.
Heute-Journal, weil es für mich ein Zeitvertreib ist, Klaus Kleber mitzusprechen. Guten Abend. Ja.
Und,
Und ich glaube auch, wie heißt der ARD-Korrespondent in Berlin, Stemmle, in Tagesthemen,
ja,
wo ich rätsle, ist dieser Dreitagebart eintätowiert, ist er geschminkt oder echt? Also, dass er sich nicht noch im Kommentar umzieht, da habe ich großen Spaß dran an solchen Sachen. Aber ansonsten gucke ich also, ich gucke
Fußball?
Fußball natürlich auf, ja, Sky.
Auf Sky.
Ja klar, aber die Spiele, die ich sehen will, sehe ich ja gar nicht in öffentlich-rechtlich, also Champions League.
Ja, wobei die Spiele jetzt, ja, die man auf Sky sieht, auch nicht so sind, dass man ja, jedes Mal sich Konferenz, dazu beglückwünscht, dieses Abo gerne abgeschlossen zu,
ja,
haben.
Ja, aber Tor in Minsk. Ja. Tor in Minsk und so. Und dann sehe ich da muss man auch sagen, was ein Mann wie Maradona leistet. Präsident in Weißrussland und Trainer in Mexiko.
Auch nicht schlecht.
Also das ist
Was ist mit Radio?
Ja, viel. Muss, ja, ich aber, das sage ich hier bei aller Heimatliebe zum SWR, das ist der Deutschlandfunk. Jeden, ja, Morgen 2 Stunden und nachmittags auch nochmal, weil ich, sagen wir mal, dann auch so den Tag redaktionell aufgearbeitet habe und dann oft auch mein Thema finde.
Für Spiegel Daily. Ja.
Deadline für mich ist 15.30 Uhr.
Okay. Ja. Wie abhängig sind Sie zwischenzeitlich von den Online-Medien, die man sich auf dem Smartphone holen kann?
Ja, also ich gehe noch jeden Tag in den Kiosk und kaufe mir die Zeitung.
Ja?
Ja, ja, definitiv. Die gute alte FAZ, solange es die noch gibt. Mhm. Ansonsten lese ich natürlich Spiegel Online und die Neue Zürcher auf dem Handy. Da ist dann eigentlich mein Informationsbedarf gedeckt damit.
Also ich erinnere mich, der Schauspieler Ulrich Matthes,
ja,
hat mal im Interview gesagt, also für ihn ist das ein ganz bewusster Akt, morgens zu einem Kiosk, ja, zu gehen, sich 2, 3 Zeitungen zu kaufen, ja, sich einen Kaffee zu setzen.
Genau.
Und es sei für ihn auch Ausdruck von Respekt gegenüber Zeitungskollegen und Zeitungsjournalisten.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber mir gefällt einfach, es ist immer derselbe Kiosk, wo ich reingehe, kurze Schwätzchen mit dem Kioskbetreiber, kurze Analyse der Weltlage von denen, die gerade den Lottoschein ausfüllen, ja. Dann geht's in unterschiedliche Cafés, je nachdem, worauf ich Bock habe, stimmungstechnisch, Start-up, Atmo, gescheiterter 68er oder überforderte junge Mutter. Ich finde einfach, ich kaufe die Zeitung, weil ich finde, die Leute müssen bezahlt werden.
Und gescheiterte 68er-Kneipen, die gibt's tatsächlich in Köln?
Ja, dort ist der Standardsatz, scheiß WDR hat mir gerade ein Drehbuch um die Ohren gehauen, weil er die Rubrik unverlangt eingesandt nicht kannte. Ne?
Eins gehört. SWR 1.